Drei Viertel der Menschen in der Schweiz leben im urbanen Raum. Sie leben in 2 Millionen Wohnungen, rund 540'000 Gebäude. Die Tendenz ist steigend. Und darum wächst das Koloss auch jährlich um 60 Millionen Tonnen. In der Schweiz wird gebaut, gebaut und gebaut und das natürlich verdichtet. Meistens bedeutet das, dass bestehende Gebäude abgerissen werden und grössere, höhere, ertragsreichere Gebäude Platz machen müssen. 3'200 Abbrüche werden in der Schweiz jährlich bewilligt. Und darum erstaunt es auch nicht, dass die Baubranche mit Abstand der grösste Müllproduzent im Land ist. 65% vom Müllberg sind Aushub, Abbruch und Rückbaumaterial. Es sind genau die Material, die für über 40% vom global ausgestoßenen CO2 verantwortlich sind. Und wenn wir Treibhausgasemissionen schnellstmöglich auf Netto Null bringen wollen, dann müssen wir dringend darüber reden. Mein Name ist Martin Weiss und damit recht herzlich willkommen zur ersten Wohnwerkstatt, unserem Talk über nachhaltiges Bauen und die Stadt von morgen. Das Ziel unserer Talkreihe ist es, Nachhaltigkeit zu ergründen, zu untersuchen, was meinen wir, wenn wir von Nachhaltigkeit reden. Und das wollen wir anhand von ganz konkreten Gegenständen machen, wo wir Lösungsansätze prüfen, diskutieren und auch Lösungen entwickeln miteinander. Und mit dem Thema Wiederverwendung von Baumaterialien nehmen wir einen Ansatz in Blick, der gerade in der Zentralschweiz über Jahrhunderte eigentlich gang und gäbe gewesen sind. Noch vor 150 Jahren war es absolut üblich, intakte Baumaterialien auszubauen und an einer anderen Stelle wieder zu verwenden. Ihr seht hier hinten Türen, Fenster, ihr seht Stegentritt, es hat Dämpfer, Wanddämpfer. Das ist alles Material, das wir vom Karin Imfanger ausgeliehen bekommen haben. Er ist Schreiner und Zimmermann in Luzern und er betreibt das Handwerk heute noch. Er pflegt das Handwerk, baut Elemente aus, tut die teilweise auch anpassen und dann wieder an einem neuen Ort wieder einbauen. Für ihn ist das Normalste der Welt, auch schon bevor der Holzpreis durch die Decke gegangen ist. Aber im Zuge der Industrialisierung hat das Alte häufig als das Veraltete gegolten, das Überholte. Man hat das Alte immer mehr müssen entsorgen, um Platz zu schaffen für Neues, Platz für Modernes. Und dass wir damit unser Ökosystem und unseren ganzen Planet an Rand gebracht haben, ich glaube, das kann man heute nicht mehr ernsthaft bezweifeln. Wir vom Wohnwerk sind der Ansicht, dass wir nicht mehr länger wegrühren können, was man noch anders verwenden kann. Und wenn man heute wenn heute der Begriff Reuse fällt, dann kann man nicht anders, als über das Baubüro in situ zu reden. Auf dem Winterthurer Sulzer Areal hat das Baubüro in situ zusammen mit der Stiftung Abigrot ein Projekt realisiert, das die Wiederverwendung von Baumaterialien konsequent umgesetzt worden ist. Für die Aufstockung vom Kopfbauhalle 118 sind Materialien verwendet worden, die bereits dort oder im näheren Umfeld vorhanden gewesen sind, plus Holz, Stroh und Lehm. Und sie schreiben selber, im Vergleich zu neuen Baumaterialien hat man damit 60% der Treibhausgasemissionen und 500 Tonnen Material einsparen können. Auch wir von der Baugenossenschaft Wohnwerk werden auf dem Areal Industriestrasse, gerade hinter dem Gleis, nächstens ein Projekt realisieren, wo wir 3 Gebäude bauen können. Und auch innerhalb von diesem Projekt werden wir Baumaterialien wiederverwenden. Auf der einen Seite ist es ein komplettes Gebäude, das wir in einen neuen Lebenszyklus überführen können. Wir werden aber auch einen 100-jährigen Dachstock wiederverwenden in einem neuen Gebäude. Und der dritte grosse Aspekt ist, es stehen heute verrostete Wellblechhangare auf dem Feld. Die Hangare, die werden wir abbauen. Wir werden die restaurieren und auf dem Dach von unserem Neubau wieder als Wohnraum neu aufbauen. Das alles, das klingt sehr einfach, es stellt aber Bauherrinnen und Planerinnen vor grosse Herausforderungen. Was RIUS für die Beteiligten bedeutet, wo die Chancen und Grenzen von dem Ansatz liegen und welche Rolle die Stadtplanung und die öffentliche Hand in diesem Prozess einnimmt, das werden wir heute diskutieren mit folgenden Gästen. Es ist das Andreas Haug vom Baubüro in situ, Tina Puffert von der Stiftung Obigroth, Zara Grossenbacher, Co-Leiterin Stadtplanung von der Stadt Luzern, Angelika Juppin, sie ist Baukommissionspräsidentin von der Genossenschaft Wohnwerk Luzern, und moderieren wird das der Andreas Wirz. Er ist selber Architekt und Projektentwickler und ist bei uns beim Wohnwerk auch im Beirat. Diskussion lancieren wird jetzt der Andreas Haug, der uns einige Einblicke in das Reuse-Projekt von in situ gewähren wird. Liebes Publikum, liebe Gäste, im Namen vom Wohnwerk wünsche ich viel Vergnügen und eine angeregte Diskussion.
Guten Abend. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, doch vor einem rechten Publikum unsere Arbeit zu zeigen. Und nicht nur unsere Arbeit, sondern auch die ein bisschen einordnen, zu zeigen, wo eben Chancen und Grenzen sind von dem Reuse. Reuse ist mal der Vortrag so genannt worden. Wir können ganz einfach auf Deutsch von Wiederverwendung reden. Es wird heute um vier Themenbereiche gehen. Zuerst einfach mal so zum einen kleinen Einblick überkommen, die Praxis von Wiederverwendung. Dann wird die eigentlich zuerst auf die Grenzen kommen und nachher auf die Chancen. Und schlussendlich so eine Grundsatzfrage stellen. Brauchen wir eine neue Architektur? Was ist Reuse überhaupt? Das ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Es geht einfach um die Wiederverwendung von ganzen Bauteilen. Das im Gegensatz zum Recycling, wo man Bauteil Beton zum Beispiel shreddet, wo man Glas verkleinert und so weiter. Also wir benutzen möglichst die ganzen Bauteile wieder, das ganze Fenster, nehmen es am Ort weg, bauen es ganz wieder ein. Der grosse Vorteil im Vergleich zum Recycling ist, dass wir Unmengen an grauen Emissionen sparen, so im Vergleich zu zum Beispiel Recycling-Beton, wo zwar grundsätzlich natürlich sinnvoller ist wie neuer Beton, aber immer noch einen CO2-Footprint hat von rund 90% von neuem Beton, also uns in dieser Hinsicht nicht wirklich weiterhilft. Das Ziel ist, kurz gesagt, einen geschlossenen Kreislauf zu haben, einerseits von Material, aber eben auch von Energie bzw. von CO2, die nicht weiter frei werden in diesem Prozess. Es geht folglich im ersten Schritt bei Reuse immer darum, zu schauen, was ist überhaupt rum, und zwar was ist rum und wird verfügbar durch Abbruch, aber auch was ist Bolz rum, wo man eben so kann lassen, wie es gerade ist. Auf dieser Basis erst können wir dann unser Projekt entwickeln und probieren, eine Struktur zu finden, die es ermöglicht, eben all die Bauteile wieder zu einem neuen Ganzen zusammenzufügen. Wir haben so in den letzten Jahren, wo wir den Prozess immer mehr verfeinern können, ein paar Regeln eigentlich gefunden, die es uns erleichtern, einerseits eben mit wiederverwendeten Materialien zu arbeiten, die andererseits aber auf die lange Sicht dann eben auch wieder ermöglichen, das auseinanderzunehmen und wieder einmal mehr zu verwenden. Also der Kreislauf darf wie nicht enden, nachdem wir die Bauteile wieder eingebaut haben. Das sind eigentlich ein paar ganz einfache Sachen. Wir tun die Bauteile additiv, überlappend zusammenfügen, also nicht irgendwie das ineinander reinstossen, schon gar nicht verkleben oder so. Wir nutzen sichtbare Verbindungen. Wir nehmen rohe und beständige Materialien. Was man wiederverwendet, hat meistens schon bewiesen, dass es irgendwie dauerhaft ist, dass es hebt. Kein Verbundwerkstoff. Und ganz ein wichtiger Punkt, wir trennen die Materialien gemäss ihren Lebenszyklen. Also das heisst, wenn man vielleicht irgendwann in 30 Jahren sieht, an dem Beispiel da, dass die Strohisolation jetzt nicht mehr so fit ist, sollte man nicht das ganze Haus auseinandernehmen, um über das Stroh ersetzen. Sieht es da ähnlich nochmal am Beispiel von Fassadeelementen, die vorgefertigt werden mit Verschnittstücken von Wärmedämmung, wo da einfach lose eingefüllt werden und auch die Fenster, die einfach in die Holzrahmen reingeschraubt werden und so kann das alles jederzeit auch wieder einfach auseinandergeschraubt werden. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt sind die Aufputzmontagen. Normalerweise achtet man sich gar nicht, wo denn die Kugelheizung ist und erst recht, wo die Heizungsröhrchen sind. Von Altbauten ist das ganze Vertrauensbild. Wir machen das auch bei Neubauten. Wenn man eben irgendetwas an der Heizung muss ändern, die wird auswechseln, irgendetwas muss man ins Haus auseinandernehmen, um das machen können. Und gleichzeitig ist auch die Wiederverwendung von diesen Bauteilen so längerfristig möglich. Wir suchen natürlich auch auf der Ebene der Gestaltung, aber auch auf der Ebene des konstruktiven Fügen System, das Toleranzen erlaubt, das uns erlaubt, mit dieser riesen Fülle, manchmal chaotischen Fülle an Bauteilen zu arbeiten. Das heisst oft auch, dass man das Gefundene neu interpretiert, wie jetzt an den Garderobenschrank, wo man liegend als Sideboard kann brauchen, die Fenster, die heutige Anforderungen bei weitem nicht mehr erfüllen, die aber als innerer Raumteiler eigentlich tolle Dienste leisten. Und ja, da kommt eigentlich auch der Spass am Ganzen ins Spiel. Es macht Freude, so können zu arbeiten und macht wie ein neues Feld auf, von entwerfen können, von kreativ sein. Ich möchte jetzt ein bisschen detaillierter auf den Kopfbau 118 in Winterthur eingehen. Das ist wohl so unser bekanntestes Projekt. Wir haben da den Titel «Gemeinsam etwas wagen». Das war eine ganz glückliche Ausgangslage. Wir kommen dann nachher in die Diskussion sicher auch noch darauf. Es braucht natürlich eine Bauherrschaft, in dem Fall die Stiftung Abigroth, die so ein Projekt auch mitträgt. Man ist da gestartet mit der Absicht, das Projekt mit 100% wiederverwendeten Bauteilen zu verwirklichen. Gleichzeitig war die Vorgabe, gewesen, es darf nicht mehr kosten als ein vergleichbarer Neubau. Im Wesentlichen ist es darum gegangen, 3 Geschosse aufzustocken für so vielseitig nutzbare Forschungs- und Atelierflächen und aber auch der untere Teil, der energiemässig und so weiter überhaupt nicht zeitgemäß war, zu ertüchtigen. Einmal mehr haben wir uns dafür auf die Suche gemacht, eigentlich eben nicht in der ganzen Schweiz. Schlussendlich ist der Radius relativ klein, wenn man genau schaut, wo man die Bauteile all her haben. Wir haben da sogenannte BauteiljägerInnen, wo wirklich in der Schweiz, wo vor allem auch in Basel und in Zürich, wo wir Büros haben, abscannen, wo gibt es Abbruchobjekte, sich dann mit den betreffenden Leuten in Verbindung setzen und schauen, was könnte man brauchen. Und aus dem aus entsteht dann eigentlich Schritt für Schritt der Entwurf. Man sieht da links, ist eigentlich mal abstrakt irgendwie ein Volumendenk gewesen von dieser Aufstockung. Da hat man eigentlich als erstes lustigerweise die Fenster gefunden an einem benachbarten Gebäude, wo ausgebaut worden sind. Und wie gesagt, das ist so eine Stimmung, wo man wieder will. Mit dem führen wir irgendwie an, das ist der Anfang vom Bild. Und dann hat man natürlich sehr schnell sich überlegen, was ist die Tragstruktur von dem Ganzen und ist da fündig geworden bei einem Stahltragwerk von einem Lagergebäude in Basel, wo dann so die charakteristische Auskragung ergeben hat, weil das einfach eine andere Form gehabt hat als der Gebäudeteil, der drunter ist und man das nicht wollte abschneiden, wieder neu müssen verschweissen an den Ende und so weiter. Also man hat eins zu eins die Form einfach übernommen. Dann haben wir eine Aussentreppe gefunden von einem Bürogebäude, das rückgebaut worden ist. Die war ein bisschen zu hoch, das hat den charmanten Effekt, dass man in die oberen Geschosse ein bisschen zu hoch reinkommt und ein paar Schritte runter muss und vor allem aber, dass man zu oberst eigentlich wie eine kleine Dachterrasse oder Aussichtsterrasse hat, weil wie ein Geschoss zu viel an dieser Treppe hängt. Dann haben wir auch weitere Stahlprofile gefunden, wir haben Fassadenplatten gefunden, die wir als Bodenplatte können für die Treppe. Wir haben Zeltbodenplatten gefunden von einem Event Veranstalter, wir haben Innentüren gefunden und dann das charakteristische rote Fassadenblech und dann wieder von einem Bürogebäude Fenster, wo das dann so ganz vereinfacht gesagt jetzt zu dem Gesamtbild dann, sich hat zusammenfügen lassen. Dann ist das sehr konkret geworden. Man ist wirklich die Bauteile rückbauen. Man hat Lagerflächen gebraucht. Man hat wieder Anpassungen am Entwurf müssen machen, weil vielleicht gleich etwas nicht ganz so ausgesehen hat, wie man sich das erhofft hat. Und hat dann irgendwann können anfangen, die Stahlstruktur errichten. Hat die müssen zum Teil brandschutztechnisch mit Beton noch verstärken und haben sie ergänzt durch die Holzelemente. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, das ist nicht eine Wiederverwendung, aber das ist etwas, wo man auf Mass hergestellt haben, auf die Fenster passend. Das ist wieder Puffer zwischen den verschiedenen Bauteilen, damit das Ganze irgendwie zusammenkommt. Man sieht auch mit der Verwendung von Stroh, da kommt noch ein Lehmputz drauf. Also wir haben geschaut, dass man so ökologisch unbedenkliche, kreislauffähige Materialien verwendet, dort, wo man nicht auf Wiederverwendung haben können setzen. Da sieht man die spektakuläre Montage von dieser Aussentreppe und rechts Beispiel von zwei Radiatoren. Wieso zwei mit heutigen Vorlauftemperaturen? Langen halt einen nicht mehr, um genug Wärme abzugeben, aber es gibt auf dem Wiederverwendungsmarkt viel, viel mehr Heizkörper, als nachgefragt werden. Von dem kann man total problemlos einfach zwei übereinander montieren. So sehen die Räume heute aus. Ganz einen eigenen Charme, eine eigene Direktheit, Kraft, Atmosphäre und die Leute, die das nutzen, fühlen sich sehr wohl drinnen und haben halt auch keine Hemmungen, wenn sie etwas anpassen wollen, das anzupassen, was wir als grossen Gewinn sehen. Man sieht auch zum Beispiel eine topmoderne Küche, überhaupt kein Problem, findet man alles auf dem Reuse-Markt. Dann wollte ich ganz kurz auf ein Projekt eingehen, das wir leider nicht umsetzen konnten. Das ist ein Wettbewerb für ein Wohngebäude auf dem Liespichl-Areal in Basel. Ich finde den darum sehr interessant, weil das eigentlich ein Versuch jetzt war, sozusagen einen normalen Wohnungsbau vorzustossen mit Reuse. Und man auch ein bisschen sieht, was da für Hindernisse und für einen Aufwand halt nötig ist. Wir haben da schon für den Wettbewerb eine Karte erstellt und geschaut, was sind für Gebäude herum, wo wir das Material könnten herholen, könnt ihr einsammeln für das Projekt, immer auch mit dem richtigen Zeithorizont. Man kann ja nicht ganze Gebäude zerlegt irgendwo lagern, das sind viel zu grosse Mengen. Wir haben Recherchen gemacht, da haben wir Stahlelement vom, Stahlbetonelement vom Parkhaus, wo wir dann weiterverwenden wollten, zur Verfügung gestanden sind und haben dann probiert, das irgendwo in eine stimmige Gesamtstruktur zusammenzubringen. Und dabei aber auch immer schon eine Rückfallebene mitverfolgt. Nicht, dass wenn ein Element dann plötzlich nicht termingerecht zur Verfügung steht, das ganze Projekt zusammenkracht. Also man sieht schon, das ist im Vergleich zu, wenn man konventionell plant, wo man einfach sagt, ja, Betondecke, das und das Mass, ist es natürlich viel, viel komplexer, viel mehr ein in Schlaufen schaffen, vorwärts kommen, wieder zurück müssen, wieder etwas anpassen müssen. Der Planungsaufwand nimmt in dieser Hinsicht zu. Es gibt aus dem heraus aber eine eigene Architektursprache. Die Elemente prägen natürlich dann auch die Innenräume und man kommt so auf Architektur, wo man sonst wahrscheinlich nicht könnte. Man erahnt schon ein bisschen eben die Grenzen von Reuse, man hat es schon ein bisschen gehört, vielleicht so zum Teil, was da an Aufwand auch dahinter ist. Es gibt aber auch noch andere Aspekt, und zwar, also wieso macht man das Ganze? Es geht ja unter anderem ganz viel um ökologische Aspekte, nebst den kulturellen, dass man diesen Sachen einen Wert beimisst und so weiter. Und da muss man einfach sagen, Klimakrise, wo wir jetzt ein paar Mal davon schon ein bisschen geredet haben, wegen CO2, ist ein Teil. Wir haben Artensterben, biogeochemische Kreisläufe und so weiter. Also ein erschreckendes Gesamtpaket. Wir wollen jetzt aber trotzdem primär mal auf Klimakrise fokussieren. Wir sehen da die bekannten Absenkpfade, die wir müssen einhalten. Das ist ja nicht einfach irgendwie, weil das mal jemand lässig gefunden hat, ja gut, 1,5 Grad liegt gerade noch so drin, ja, vielleicht 2, sondern das sind die berühmten Kipppunkte. Wenn wir die überschreiten, geraten wir so in einen Teufelskreislauf, wo wir erst recht nicht mehr rauskommen. Das ist eminent wichtig, dass wir die Absenkpfade einhalten. Wenn wir jetzt wieder näher aufs Bauen gehen, das ist eine Erhebung von Gebäuden aus Frankreich, würde bei uns aber ziemlich genau gleich aussehen. Die sind so ein bisschen regelmässig über ein paar Jahrzehnte verteilt, alte Wohnbauten, neue Wohnbauten. Man sieht oben die graue Säule, was das Betriebsenergie über die ganze Lebensdauer etwa ausmacht von so einem Gebäude. Man sieht unten dran das Dunkelrote, wie viel Energie steckt da drin, beziehungsweise wie viele Emissionen, auch wenn man es dann umrechnet. um das Gebäude überhaupt mal zu erstellen. Und wir sehen natürlich sehr schnell, glücklicherweise bei der Betriebsenergie machen wir einen riesen Fortschritt. Sind wir heute nahezu auf null, wenn wir gut bauen. Und unten hat sich überhaupt nichts da. Man kann sagen, in der Schweiz ist der untere Bereich, macht etwa 11% aus von unserem Footprint, den wir beim CO2 haben. Ein grosser Teil davon auch über Import. Oder um es nochmal sehr pointiert formulieren, ein Gebäude 30 Jahre mit Heizöl oder Kohlestrom zu versorgen, pfui, oder? Machen wir auf keinen Fall, ergibt in der Summe erst ein Viertel jener CO2-Emissionen, die für die Erstellung bilanziert werden müssen. Trotz den eindrücklichen Zahlen gibt es bis heute in der Schweiz und meines Wissens auch sonst kaum in einem Land nicht das einzige Gesetz, das irgendwelche Vorgaben macht zu dem Thema. Also das heisst, bis ein Gebäude steht, dürfen wir hinsichtlich CO2 Sau rauslassen, wie wir nur wollen. Und nachher haben wir zu Recht strenge Vorgaben für den Betrieb. Obwohl, wie wir vorher auf der Grafik gesehen haben, die Erstellung inzwischen der viel, viel entscheidendere Faktor ist. Wir haben dann entsprechend da auch unseren Pionierbau akribisch ausgewertet. Wir haben die schöne Zahl von 494 Tonnen CO2-Äquivalent, die wir einsparen können, dank dem Reuse. Im Vergleich zu einem vergleichbaren Neubau oder eben eine Einsparung von knapp 60%. Es ist ein toller Effort, es sind tolle Zahlen. Ganz ehrlich, ich bin irgendwo ein bisschen enttäuscht. Wir haben alles gemacht, was uns nur ins Sinn gekommen ist. Ich glaube, es gibt in der Schweiz auch kaum jemanden, der noch mehr ins Sinn gekommen wäre. Und naja, wir haben 60% eingespart, aber es ist eigentlich immer noch sau weit über netto null. Also ja, irgendwo ist man da schon so an einer Grenze. Ich zeige jetzt noch ein viel unspektakuläres Projekt, ebenfalls vom Baubüro in situ. Das ist eine Sanierung und ein Umbau von einem Magazingebäude von der SBB in Zürich. Das oben rechts ist unser Büro in dem Blechbüchsli. Und da ist es darum gegangen, einerseits die Fassade wieder gegen die Stadt zu öffnen. Das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, ganz viele Öffnungen sind zugemauert gewesen. Es ist darum gegangen, neue Zwischengeschosse zu ziehen, um da eine Verkaufsfläche zu schaffen. Sehr viel Verkaufsfläche. Man sieht, es ist dicht gedrängt. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, das mit einem minimalen Substanzeingriff über die Bühne zu bringen. Was unter anderem heisst, wir haben da die bestehenden Mauern, die ein bisschen wirr in dem Grundriss umgestanden sind, möglichst alt probiert zu behalten. Wir haben an der Seite sieht man mit dieser Massivholzwand so weit die Innenwand aufdoppelt und haben es durch das geschafft, dass wir eigentlich keine neuen Fundamente haben müssen machen und dadurch das Gebäude nicht gross müssen beschädigen. Wenn man sich vorstellt, man müsse da überall Löcher buddeln in dem Boden mit 5x5 Meter Grundfläche, dann würde man eigentlich das ganze Gebäude zuerst auseinandernehmen. Das hat bedeutet, dass wir sehr viel Handwerk, Handarbeit drin haben, aber auch da links, wenn man sieht, wenn man eine neue Leitung verleiht, wir haben immer geschaut, wirklich nur das Minimum anzulangen. Gleichzeitig haben wir eigentlich mit all diesen Eingriffen fast ein neuwertiges Gebäude. Wir haben es energetisch ertüchtigt, die ganze Haustechnik neu, Erschliessung neu, Brandschutz, Fluchtweg und so weiter. Wir haben Wiederverwendung gemacht, dort, wo es uns möglich war im vorgehenden Rahmen. Das heisst, das sind Holzelemente für die Decken, die wir wiederverwendet haben. Das sind Elektro- und Sanitärinstallationen, Brandschutztüren. Sind aber auch so Travertinplatten in dem Durchgangsbereich, etwas, was wir sonst nie auf die Idee gekommen wären, zu verwenden. Türen, Leuchtertüren, habe ich schon gesagt, genau. Wir haben auch dann bei den Teilen, die nicht reused waren, geschaut, dass wir eben möglichst Holz verwendet. Was man da sieht, ist Brandschutzverkleidung von Stahlstützen bestehenden, wo man normalerweise in Gips ausführt, wo wir aber mit viel, viel Geduld und Hartnäckigkeit bei der Feuerpolizei so weit gekommen sind, dass wir das in Holz haben können machen. Das ist einfach so dick dimensioniert, dass es nach einer Stunde immer noch genug Schutz bietet, nach einer Stunde Feuer, dass das Haus nicht zusammengeht. Ja, was hat das alles gebracht? 85% Einsparung. Und ich sage jetzt mal, wir haben so zu etwa 75% Neubau. Also man sieht jetzt im Vergleich zu dem Gebäude vorher, in dem wir eigentlich das bestehende Gebäude weiterverwendet und den Eingriff sorgfältig machen, holen wir eigentlich viel mehr raus, während dem jetzt Reuse ist 1 Prozent in dieser ganzen Geschichte. Und das ist so, wir haben auch noch andere Beispiele, wo sich das fast noch pointierter zeigt. einfach um das Reuse auch einordnen und eben halt auch zeigen, wo die Grenzen sind. Schlussendlich heisst das, es ist ein ganzes Puzzle und die Wiederverwendung ist einfach ein Bauteil davon, links davon zum Beispiel Suffizienz, also einfach mal möglichst wenig machen. Das sind alles mindestens so wichtige Bauteile, wo man situativ einfach immer muss schauen, was ist das richtige Puzzlestück, das man jetzt muss bringen muss. Beziehungsweise eigentlich braucht es fast von allen etwas für ein stimmiges Gesamtbild. Am Schluss heisst das eigentlich, die Königsdisziplin ist Refuse, verbietet das Bauen, die Schweiz ist gebaut, es gibt nichts mehr Neues, es geht eigentlich nur noch darum, Nutzung neu zu verteilen nach geänderten Ansprüchen innerhalb von dem, wo bestehend ist, wie man es ja da in dem Neubau total exemplarisch sieht. Wenn man dann tatsächlich doch noch etwas muss machen muss, das nicht kann wegreduzieren, den Eingriff, dann ist Reuse so eine mögliche Rückfall. Option. Nach all diesen Einschränkungen möchte ich aber auch die Chancen von Reuse noch mal klar darlegen. Das Projekt, das ich in der Hinsicht extrem toll finde, steht in Schlieren. Das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, wo sich eine Bildhauerwerkstatt drin befindet. Das ist eine kleine Gemeinschaft von ein paar Bildhauer. Das ist, wie gesagt, unter Denkmalschutz und die Leute, die das nutzen, die haben total minimales Budget nur zur Verfügung. Das Gebäude ist energiemässig nicht mehr zumutbar gewesen. Wir haben von innen her die Fenster aufgedoppelt. Wir haben neue Zwischenböden gemacht, um ihre Flächen zu vergrössern. Und wie man sieht, das Ganze enorm direkt raucht. Die Holzbretter, die sind von einer provisorischen SBB-Überführung. Die Fenster hat man einfach von innen her drauf gemacht. Die Denkmalpflege war glücklich gewesen, weil wir die Substanz fast nicht angelangt haben. Die Leute, die das selber nutzen und eben selber haben müssen zahlen, haben fast alles selber können machen. Wir haben ihnen gratis Material können liefern, haben ein bisschen Planung gemacht, ein bisschen Brandschutzabklärungen, auch da ein System entwickelt, dass sie kein Fundament brauchen. Und dann haben die einen Grossteil von dem in Eigenbau können umsetzen. Am Schluss haben wir ihnen noch einen Fundus an Material gelassen, so ein Häufchen, wie wir es hier sehen, und noch ein bisschen grösser. Und mit dem haben sie dann eigentlich wie noch den Innenausbau. Gratis ist natürlich nicht, grosse Eigenleistung, aber ohne finanzielle Mittel so können machen, und heute ist es wirklich ein toller, funktionierender Ort. Ganz am anderen Ende von der Fahnenstange ist unser EMPAP-Projekt in Dübendorf, im Nest, wo wir so wie Corona-konforme Bürozellen haben dürfen bauen, und das Ziel ist, dass die Zwischenwände, dass wir die, wenn wir sie dann hoffentlich möglichst bald nicht mehr brauchen, kann man sie wieder aufs Altpapier rühren, wo sie auch herkommen. Oder nochmal lesen. Auch so ein Klassiker rechts im Bild sind die Wandtafelelemente, die natürlich auch noch eine Nutzungsmöglichkeit bieten. Links sieht man Teppichreste, das ist etwas, was sich vom Schall her sehr bewährt hat. Weil das jetzt endbar ist, wird natürlich auch alles genauestens analysiert und vermessen, was wir da am Basteln sind. Dann wieder ein Projekt, das mehr in die erste Richtung geht, die kleine Freiheit in Zürich. Das ist ein Projekt, wo komplett in Selbstbau entstanden ist, komplett aus wiederverwendeten Bauteilen, fast zu einem Null-Budget. Dann ist auch ein gutes Beispiel für mich das Gundelinger Feld in Basel. Das ist ein bisschen Keimzelle von in situ. Dort hat sich das Büro eigentlich gegründet. Das ist ein ganzes Areal, das laufend ein bisschen angepasst wird. Dort sind über 100 verschiedene MieterInnen drauf. Und da haben sich jenste Nischen können halten oder auch bilden, wo man sonst im Stadtzentrum einfach nicht mehr findet, weil zu teuer gebaut wird, zu hohe Renditeerwartungen genommen sind und so weiter. Und einfach mal auf Vorrat auch abgebrochen wird und dann teuer neu gebaut wird. Genau, das aus meiner Sicht eigentlich die wichtigsten Chancen sind sehr oft Nischen, es sind sehr oft Spezialfälle, wo man kann sagen, Reuse ermöglicht wirklich etwas, was sonst nicht möglich wäre. Ja, schlussendlich brauchen wir eine neue Architektur. In situ sind wir klar der Meinung. Wir probieren irgendwie aufzuzeigen, wie die neue Architektur könnte aussehen. Wir haben auch da so ein bisschen Strategien gefunden. Zuerst eben wenig überraschend, einfach mal möglichst wenig machen. Das vorhandene Potenzial sehen, schätzen, schützen, und vorhandenes Potenzial heisst halt ganz fest auch soziale Gefüge, wirtschaftliche Gefüge, die vor Ort da sind, Nachbarschaftsbeziehungen, emotionale Beziehungen und so weiter. Also es geht bei weitem nicht nur um Beton und Bachstein. Entsprechend probieren wir auch möglichst viel in partizipativen Konstellationen zu schaffen. Durch das erkennt man eigentlich auch Bedürfnisse klar, man erkennt auch Potenzial klar, dort eben keine beständige Gefüge unnötig durcheinander bringen. Entsprechend sind wir auch vor Ort, wir heissen ja in situ, und probieren so nahe am Puls zu bleiben von dem Projekt und die oft auch über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte zu begleiten, sodass die langsam wachsen können. Das sind nicht Tabula Rasa-Projekte, wo man sagt, so, das ist die Lösung, die kann nachher alles und dann gehen wir wieder. Sondern wir machen immer nur gerade das minimal Nötige. Und wenn man dann wieder ein bisschen etwas mehr braucht, ein bisschen etwas anderes braucht, kommt das nächste kleine Schrittchen. Dabei fallen uns auch immer einfach tolle Räume in die Hände, wo man in einem Neubau so eigentlich gar nicht würde planen, ungewöhnliche Proportionen und so weiter. Oft ist es aber so, dass die unspektakulären Nutzungen eigentlich die schlausten sind. Also, einfach gesagt, wenn ein Gigabauer-Atelier frei ist und man sucht eine Nutzung dafür, ist es vielleicht am einfachsten, einfach wieder einen Gigabauer zu suchen. Also, es muss nicht immer eine spektakuläre Umnutzung sein. Es gibt die verschiedensten Verfahren von Addition, witzig vielleicht auch die Subtraktion. Wir haben oft mit grossen Hallen zu tun, wo Belichtung ein Thema ist, dass man eben auch in der Mitte dort genug Licht reinbringt. Da kann es auch gut sein, mal einfach ein Stützenfeld, das Dach abzudecken, eine neue Aussenfassade schaffen, gibt dann wie so einen Innenhof, wo Licht reinkommt. Und natürlich, wir schätzen die Patina, also eine total eigene Qualität, einen eigenen Charme. Und wir tun eigentlich nie etwas auf Vorrat abreißen. Alles, was uns nicht total in den Weg kommt, lassen wir grundsätzlich einfach mal stehen und behalten damit einerseits den Charakter vom Ort und andererseits zeigt es sich einfach auch immer wieder, ja gut, plötzlich kann man es doch brauchen. Wir sehen, da hängt auf einmal so ein Kran drin. Wir haben jetzt noch nie müssen einen Flügel transportieren bei uns auf dem Areal. Das ist der Zweck von dem Kran da. Aber genau, vielleicht kommt plötzlich der Moment. Ja, also kurz gesagt, nicht bauen oder wenn, dann nur mit dem bereits vorhandenen, ist eigentlich der Königsweg von, aus unserer Sicht von dieser neuen Architektur, die nötig ist. Wir müssen eine Architektur finden von den kleinen Eingriffen für unser Leben in der Klimakrise, wo wir schon mit drin sind, für unser Leben, wo eigentlich nach dieser gigantischen Ressourcenverschwendung müsste stattfinden. Unsere Architektur zeichnet sich aus durch eine Zurückhaltung gegenüber Eingriffen ins Bestehende und bietet dadurch den Menschen vor Ort eben auch Raum für die Verwirklichung von eigenen Ideen. Oft ist es baulich praktisch unsichtbar, was wir machen, ermöglicht aber eben neue Nutzungen. Bisher sind das Pionierprojekte, die wir machen. Sie sehen auch so aus, ein bisschen ungeschliffen, experimentell, einmal überbordend, ungewohnt. Der Zufall entwirft mit, was für Material da gerade rum ist. Ja, insgesamt sind wir glücklich, zu denen zu gehören, die so eine neue Architektursprache dürfen, mit erfinden. Wobei, wenn man ehrlich ist, es ist ja eigentlich überhaupt keine neue Architektursprache, das so pragmatisch verspielte Umsetzen vom nötigen Minimum mit dem, was schon da ist, ist, wie wir schon in der Einführung gehört haben, ja eigentlich das, was historisch ganz lang Normalität war. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.
Danke vielmals, Andreas. Ich würde jetzt mit der Moderation übernehmen. Ich möchte meine Gäste bitten, da vorne zu kommen und Platz zu nehmen. Nein, ist egal. Ja, danke vielmals für den Einblick, Andreas Haug. Es ist spannend, es ist etwas Neues, wir wissen das. Wir wissen auch, im K180, da geben sich die Führungen Türklinken in die Hand. Das ist etwas, was sehr bewegt. Die Frage, wie gehen wir mit der Wiederverwendung der Baustoffe um? Die Herausforderung ist ganz klar, oder? Wir sind in der Klimakrise drin. Wir wissen, dass die graue Energie unter anderem ein grosses Thema ist. Und du hast die Folie gezeigt. Bis 2040, sagen wir jetzt in der Schweiz, in vielen Städten, müssen wir das erreichen, dass wir bei Netto Null sind und wir sind noch sehr weit davon entfernt. Darum ist es nicht ganz unlogisch oder nachvollziehbar, dass man sich auf das stürzt. Weil, juhui, man kann endlich mal etwas machen, oder? Das ist die grosse Schwierigkeit, wo wir damit konfrontiert sind. Dass wir unser Leben anschauen, wie wir unterwegs sind. Dass wir vielleicht mal auf so einem Footprint-Rechner schauen, wo wir stehen. Und wir merken, wenn wir gut sind, brauchen wir 2,8 Welten. Und wissen eigentlich, dass nur eine da ist. Das ist die Schwierigkeit von der Zeit. Das ist die Schwierigkeit von der Jugend. Kein Wunder, gehen sie auf die Strasse, treiben sich vor uns her. Weil das ist eine herausfordernde Zukunft. Ich möchte anfangen, noch mal schnell vorstellen, wer da ist. Wir haben Tina Puffert von der Stiftung Albirot, Andreas Haug haben wir ja schon vorgestellt, Angelika Juppien vom Wohnwerk und Sarah Grossenbacher von der Stadtplanung Luzern. Sie alle haben eine Rolle da drin und ich möchte jetzt eigentlich zuerst, weil die Frage ist ja immer, wie geht das? Wer macht das? Möchte ich zu dir, Tina Puffert, zur Frage. Wir haben es gehört, oder? Das K180, das Grundeigentum gehört der Stiftung Abigroth auf dem Lagerplatz. Die Stiftung Abigroth ist eine Pensionskasse, ein institutioneller Anleger. Das sind ja eigentlich im Wohnungsmarkt die Bösen. Das sind die, die teure Wohnungen bauen müssen, dass wir eine zu hohe Miete zahlen, um dann im Alter trotzdem keine Rente zu haben. Ich sage es jetzt extra ein bisschen pointiert. Und ihr seid jetzt höchstlich am besseren Rand von dieser Gruppe. Wie kommt Stiftung Abigroth dazu, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen? Das kostet ja nur, ist wahnsinnig aufwendig, lässt einem manchmal nicht recht schlafen. Und man könnte es doch viel einfacher haben, nämlich so machen wie die anderen.
Ja, vielen Dank, Andreas, und vielen Dank für die Ausführungen auch dir, Andreas. Also ist ja schon ganz vieles gesagt von dem, was mir wichtig ist, dass das heute Abend gesagt wird. Die Stiftung Abendroth ist seit ihrer Gründung, fühlt sie sich der Nachhaltigkeit verpflichtet. Also das hat sie sich von Anfang an in den 80er Jahren auf die Fahnen geschrieben, als so eine Handvoll, ich sag mal, linker Intellektueller sich bei den Demonstrationen gegen Atomkraftwerk getroffen haben und dann kam das Pensionskassenobligatorium auf sie zu und sie haben sich überlegt, was machen wir denn jetzt? Wir würden unsere Gelder gerne so angelegt wissen, dass es nicht in Waffen und nicht in schmutzige Geschäfte und auch nicht in Atomkraftwerke gesteckt wird. Und nach langem Hin und Her und Suchen sind sie nicht weitergekommen und haben selber eine Pensionskasse gegründet. Also dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist tatsächlich ein Gedanke der Gründer der Pensionskasse Stiftung Abendroth. Nichtsdestotrotz sind wir eine ganz normale Pensionskasse. Der Name Stiftung lässt etwas, kann irritieren. Also es ist nur eine Sammelstiftung in der Form der Gesellschaft. Es ist eine ganz normale Pensionskasse und wir sind in Konkurrenz, stehen wir zu jeder anderen Pensionskasse und müssen genau die gleichen Renditen erzielen. Zu deiner Frage. Also Rendite ist ja das Verhältnis von wie viel Geld stecke ich irgendwo rein und wie viel muss ich dann wieder rausholen. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Also wenn ich nicht so viel Geld reinstecke, dann muss ich auch nicht so viel Miete verlangen. Und wenn ich also genau diesen Ansatz verfolge, wie wir ihn heute schon gehört haben, dass ich nämlich für ein Gebäude, so wie es da steht, möglichst einen Nutzer finde, der das genauso nutzt, wie es da ist, oder allenfalls noch ein paar Reparaturen oder Anpassungen braucht, aber das war's, dann habe ich nicht viel Geld reingesteckt und muss auch keine hohen Mieten verlangen und die Rendite ist genau die gleiche. Das Problem, und das hast du auch angesprochen, Andreas, wir müssen sehr viel mehr Projekte haben. Also ich denke, das ganz große Problem ist der Anlagedruck der institutionellen Anleger, die einfach mit jedem Projekt, was sie irgendwie im Moment angeln können, versuchen müssen, so viel Geld wie möglich da zu platzieren. Und deswegen wird so wahnsinnig viel Wert vernichtet, damit man auf jeder Parzelle auf jeden Fall das Maximum rausholt. Also wir nehmen in Kauf tatsächlich, also wir finden, es lohnt, sich Mühe zu geben und zu arbeiten und mehr Projekte zu bearbeiten, um letzten Endes aber die gleichen Renditen zu erzielen. Also da, die Rechnung geht auf.
Es ist also kein Modell zur Überwindung vom Kapitalismus, sondern es ist ein Kind vom Kapitalismus, aber vielleicht ein bisschen vom raffinierteren. Das ist recht interessant, oder? Ich denke, das ist ein sehr pragmatischer Ansatz. Das gefällt mir. Ich würde jetzt aber gerne vielleicht schnell weitergehen, die Frage von der öffentlichen Hand. Wir wissen, dass wir jetzt in dieser ganzen Frage, wie wir in unserem kleinen Land mit dem wenigen Bauland sind die ganzen Strategien zum Wachstum aufnehmen. Wir sind sehr beliebt in der Schweiz, oder? Man wird aus der ganzen Welt eigentlich daher kommen. Man kommt auch, es dürfen leider nur die einen. Die kommen aber, die haben halt dicke Portemonnaie, die wollen anständig wohnen. Am Beispiel von der Stadt Zürich kann man das zeigen. Die Stadt Zürich hat 1970 etwa die halbe Grösse gehabt, bei 430'000 Einwohnern. Wir sind jetzt 2021, die Stadt ist doppelt so gross und wir haben wieder 430'000 Einwohner. Das zeigt ein bisschen, was das auch mit Wohlstand zu tun hat, der ganze Konsum, der viele Verbrauch. Und die Frage ist jetzt natürlich an dich, Sarah, wenn wir jetzt als Stadtverwaltung, wo ja ein Auftrag an die öffentliche Hand ist, eine Art Ermöglicher zu werden für die Netto 0 20.040. Das heisst, auf der einen Seite das Ziel von der Innenverdichtung, oder? Also, wenn man wachsen, dann dort, wo es schon etwas hat, und bitte nicht in den Einfamilienquartieren auf dem Land, oder? Und auf der anderen Seite merken wir aber, dass wir die bestehende Substanz, nämlich die, die unter Druck kommt, durch die Innenverdichtung verlieren. Wie geht ihr mit dem um?
Ja, ich glaube eben, du sprichst es an, es ist eine Herausforderung, es ist ein Spannungsfeld und einfach nur, eben, wie du ja gesagt hast, die ganze Klimafrage, die geht ja eben weiter über, nicht nur auf die Bausubstanz ist eine Frage, sondern eben, wir müssen auch kurze Wege schaffen, wir müssen auch irgendwie Freiraum in der Nahumgebung schaffen, also teilweise müssen wir ja auch eben die Parkanlagen dann auch überhaupt können schaffen mit dem begrenzten Raum, der uns zur Verfügung steht. Das sind ganz viel mehr Themen als eben nur einfach der Baubestand. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt schon länger erkannt, auch in der Raumplanung, Stadtplanung, das weiss man, was man dort machen muss. Man muss Innenverdichtung, man muss irgendwie schauen, dass man irgendwie energieeffiziente und flächeneffiziente Mobilität fördern muss. Aber die ganze Klimafrage, also wir haben 2018 das Raumentwicklungskonzept letztes Mal überarbeitet. Und dort ist das Thema von eben dieser grauen Energie in der Bausubstanz noch nicht das Thema gewesen, wie es jetzt heute ist, was überall diskutiert wird. Und das finde ich einfach erschreckend einerseits. Also dort haben wir das eben nicht in dieser Tiefe behandelt. Und andererseits aber finde ich es auch schön, gerade eben mit diesen Pionierprojekten zu sehen, wie sich doch auch etwas am Wandeln ist, eine Dynamik rum ist. Mut rum ist, auch da etwas zu tun. Und ich glaube, wir sind von der Stadt Luzern jetzt noch nicht so mutig. Also wir können jetzt nicht irgendwelche solchen Projekte vorweisen. Aber ich glaube, die Diskussion ist angeregt. Und ich glaube, eben, die muss weitergehen als die Energiediskussion, die wir haben. Also das ist ja auch noch. Oder man hat bis jetzt immer Energieeffizienz. Das ist für mich teilweise die Frage, tun wir da auch falsche Anreize setzen mit dieser Diskussion, oder? Dass wir müssen energieeffizient sein, das ist ja schon ein bisschen angetönt, tun wir da eigentlich nur die Bauwirtschaft dann wieder ankurbeln mit dem. Also eben die Frage, wo müssen wir ansetzen, und ich glaube, das ist einfach ein Lernprozess. Wir müssen offen bleiben, wir müssen diskutieren, so Anlässe wie hier, weil ich glaube, wahrscheinlich weiss es niemand von uns, was jetzt genau die Antwort ist, das hat sie auch gezeigt, oder? Eben, man schafft es auch mit Wiederverwendung nicht auf Null zu kommen, also ich glaube, ja. Da haben wir auch eine Rolle als öffentliche Hand damit.
Aber wie gehen wir denn jetzt damit um, wenn ich komme und sage, ich habe jetzt so eine Siedlung, ich bin zum Beispiel ein gemeinnütziger Wohnbauträger, das ist dreigeschossig, ich sehe im Zonenplan, ich darf fünfgeschossig. Im Moment wohnen die Leute drin, die wenig Miete zahlen, vielleicht ein bisschen ein anderes Segment, ich könnte aber mehr, ein bisschen, ich möchte gerne so ein bisschen in Mittelstand hineinwachsen als Genossenschaft. Mhm. Kümmert ihr euch um das oder sind ihr eine Art Dienstleister für die, die kommen mit ihren Bauanliegen? Also wie geht ihr mit dem um? Könnt ihr den Konflikt thematisieren? Sind ihr schon an dem Ort?
Ich befürchte, wir sind es noch nicht. Aber ich glaube, es ist wirklich die Frage, die du ansprichst, eben eine Sensibilisierung. Oder ich glaube, das muss viel weiter gehen, als eben, dass sich einzelne Fachexperten in einer Verwaltung vielleicht mit dem auseinandersetzen, sondern das muss weitergehen. Oder das sind dann die auch, die in der Baubewilligung arbeiten, das sind die, die irgendwie bei uns auch die eigene Grundstück abgeben im Baurecht und so weiter. Also es braucht eine breite Sensibilisierung, das ist auch nicht von heute auf morgen passiert. Aber ich glaube, Diskussion, gerade von der Flächeneffizienz, also wie nutzen wir den Boden, der begrenzte Boden, der uns zur Verfügung steht, eben, dass es dann auch um Wohnungsbelegungsfragen geht, also wohnen in einer Wohnung, irgendwie wohnt man da noch allein oder eben wird es auch irgendwie die 35 Quadratmeter, die so als Zahl im Raum steht. Ich glaube, dort ist die Sensibilisierung um, aber sie ist noch nicht so weit, dass es vielleicht auch mal kann sein kann, dass man etwas kann stehen lassen und nicht so dicht geht. Aber dann müsste es ja auch sein, dass es doch effizient genutzt wird, der Raum. Also es ist, ich glaube, es gibt auch nicht dort richtig und falsch. Man muss jedes Projekt eigentlich für sich auch nochmal anschauen in einer Gesamtbilanz. Ziel müssen wir vorgeben und der Weg kann unterschiedlich aussehen.
Angelika, Wohnwerk. Ist ja jetzt ja genau so ein Projekt, da steht schon etwas, oder? Das kommt in eine neue Zukunft. Wie geht ihr mit diesen Fragen um?
Wohnwerk. Ja, ich denke, was uns neben Fragen von Nachbarschaft und dem Verbinden von Arbeiten und Wohnen sicherlich sehr wichtig ist, ist einfach dieses Thema des Bestands. Und ich hatte jetzt letztens was gelesen, was ich sehr schön das so zusammenfasst, so dieses kreative Unterlassen. Das ist vielleicht ein bisschen das, was uns so interessiert und wo wir versuchen, einen Weg zu gehen. In der Taigi haben wir versucht, ein Areal zu entwickeln, zusammen mit Abendrot, wo wir Neubau gemacht haben, aber eben auch Bestand relativ sanft saniert haben und damit auch günstig, das ist ja eben alles angesprochen worden, wo da die Möglichkeiten liegen, wo es auch darum ging, im Grunde genommen, nicht nur die Kosten niedrig zu halten, sondern, und ich glaube, das ist vielleicht auch noch wichtig, Möglichkeiten zu bieten, auch die Dinge zu verändern. Das sah man eigentlich auch recht schön in der Präsentation, die du gemacht hast, Andreas, dass man so Räume geboten hat, wo die Hemmschwelle, etwas zu verändern, etwas zu machen, auch relativ niedrig ist. Und das ist natürlich etwas, was uns interessiert. Und jetzt für das nächste Projekt in der Industriestraße, da haben wir ja zwei Bestandsbauten, mit denen wir unterschiedlich umgehen. Einer, der wird relativ so umgebaut, dass er den neuesten Energierichtlinien entspricht. Der andere, da haben wir einen anderen Weg gewählt, dass wir wirklich so einfach wie möglich ihn instand setzen, sodass er bewohnbar wird. Also wirklich ein ganz anderer Level, womit wir am Anfang nicht unbedingt losgelaufen sind. Da waren andere Ideen da von Aufstockung und so weiter. Und jetzt sind wir, glaube ich, alle relativ froh, dass das so gekommen ist, weil genau das eben passiert, dass wir sehr, sehr günstig Mieten anbieten können im Wohnbereich, aber auch im Gewerbebereich. Und das ist extrem schön. Und es geht nicht nur um diesen Teil dieser finanziellen Situation, sondern wo man dann auch merkt, dass wahrscheinlich die Bewohnenden und die Leute, die dort dann ihre Gewerbe betreiben, auch eine andere Rolle haben. Eine viel aktivere Rolle und nicht so alles so fix fertig ist, wie es dann auch oft so gewohnt ist. Und das ist etwas, was wir jetzt, also wo wir uns darauf freuen, dass das so kommt.
Jetzt darf ich, glaube ich, ein bisschen aus der Schule plappern, oder? Man weiss, dass ihr relativ viel arbeitet, um die Kostenziele zu erreichen. Und dass ihr gerade mit dem einen Haus, wo ihr jetzt stehen lasst, an die Grenzen der Normen und der Vorschriften kommt. Sind ihr dort auf dem Weg? Die Frage ist ein bisschen, wie ist die Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde? Findet man da den Weg? Gibt es dort das Einsehen oder tut sich das als sehr steiniger Pfad
darstellen? Also, schon, ich würde sagen, ein steiniger Weg. Aber sagen wir mal so, ich würde es jetzt anders formulieren. Ich glaube, die Ausnahmebewilligung, auf die wir am Anfang gehofft haben, ist vielleicht gar nicht mehr das, was wir unbedingt so jetzt anstreben, sondern diese Idee zu sagen, okay, wir bleiben unter diesen geforderten, oder sagen wir mal, wir werden es nicht schaffen, diese Investition zu machen und dieses Haus so zu sanieren, wie es die kantonalen Energiegesetze erfordern, ohne den Charakter des Hauses komplett auf den Tisch, also auf den Kopf zu stellen. Das ist einfach das, was wir nicht wollen. Wir wollen es als Bestandsbau erhalten, auch als sichtbaren Bestandsbau. Und Und jetzt diese Entscheidung zu sagen, wir gehen wirklich jetzt an die Grenze mit der Investition, also wir setzen es wirklich nur noch ganz, ganz fein in Stand sozusagen, machen es bewohnbar, mehr nicht, ist etwas, was eine Strategie ist, die wir jetzt, also wo wir uns nicht in die Quere kommen, weil die Rahmenbedingungen sind ja so, dass man eben 30% dieses Gebäudeversicherungswertes investieren darf oder darunter, kurz darunter bleiben muss und dann diesen Energiethemen, die so leicht umschiffen kann. Und genau das ist es, was jetzt eigentlich der Wert ist, dieses Eingriffs oder dieser Intervention, dass wir genau damit jetzt einen Wohnraum anbieten und einen Gewerberaum, den es auf diesem gesamten Areal so nicht gibt und der Spezialitäten hat, dadurch, dass er so simpel, so einfach, so, ja, so unberührt vielleicht auch ist.
Du sagst das sehr schön, oder? Das hat mich auch beeindruckt, jetzt ja im Schaffen, oder? So das intuitive Vorgehen, man fängt mal neu mehr an, setzt einen Stein und merkt, aha, es geht in eine andere Richtung, man muss eigentlich weich bleiben. Das ist etwas, was wir als Architekten, ich bin selber auch einer, ja, gelernt haben, in unserem Konzept Herz bleiben, dass sie erkennbar und erklärbar bleiben. Das ist etwas, was sich unserer Entwurfsart vielleicht sogar widerspricht, oder? Also wir müssen die Weichheit auch wieder lernen, mit diesen Widerständen flexibel zu bleiben und aus denen wieder etwas zu machen. Und das ist vielleicht etwas, was ich dich gerne jetzt, doch, du hast vorher lang geredet, darum habe ich dich jetzt am Schluss, fragen, jetzt so im Entwurfsprozess. Du hast relativ wenig über Erscheinung geredet. Und die Frage ist ja ein bisschen, und das wäre ja die Chance an dem, also ich tun viel Wettbewerb organisieren und Projektentwicklungen im grösseren Rahmen machen und ich sage immer, wir müssen Störungen einbauen. Wir müssen Störungen einbauen, weil das auf dieser grünen Wiese, das führt eigentlich zu immer Gleichen, oder? Also irgendein Haus stehen lassen oder irgendwo ein wie sagt man bei den Uhren, eine Komplikation einzubauen. Wie ist das für euch? Führt das zu einer anderen Art von Gestaltung? Oder versuche ich dir immer noch so die gleichen schönen Bilder zu produzieren, wie man das schon damals macht?
Ja, eigentlich machen wir es ziemlich einfach. Also wir nehmen einfach das, was da ist, das, was sich sehr pragmatisch anerbietet, vielleicht manchmal noch mit der Prise Humor oder Freude an der Entdeckung und probiert das eigentlich möglichst direkt zu zeigen. Und das schon nicht einfach nur so zufällig, sondern weil wir da drin genau die Qualität sehen, einerseits. Und andererseits ist das durchaus, wenn man so will, auch eine politische Aussage. Also wir wollen zeigen, dass man anders bauen kann, dass man aus unserer Sicht eigentlich sogar anders bauen muss. Es ist aber natürlich je nach Auftraggeber auch so, ich hätte auch andere Beispiele können zeigen, vielleicht hat man es ein bisschen gesehen bei dem Umbau für die SBB, wo wir unspektakulärer ans Werk gehen. Da gibt es so ein paar kleine Irritationen, aber grundsätzlich ist das in der Erscheinung ein relativ konventioneller Umbau. Ich glaube, dort ist die Leistung, die wir erbracht haben, um so wie unserer Philosophie treu bleiben, viel, viel weniger sichtbar. Aber eigentlich sind es genau die gleichen Grundsätze, die dahinter stehen. Aber da sieht man vielleicht, was passiert, wenn wir das ein bisschen probieren, in die althergebrachte, zurückhaltende, bündige Architektursprache hineinzubringen.
Jetzt vielleicht nochmal zu dir, Angelika. Ich weiss, du bist auch in der Lehre tätig. Beim Nachtessen hast du ein bisschen erzählt, wie sich das verändert. Wie gehen ihr in der Lehre mit diesen Fragen um? Also ich mag mich erinnern, als ich in die Schule gegangen bin, an der ETH, haben mir meine Vorgänger erzählt, das sind so die Jahrgänge, die geschrieben haben, oder? Sie haben sich eigentlich von der Architektur gelöst und angefangen, Text zu schreiben, Manifest zu schreiben. Weil sie gesagt haben, das mit dem Zeichnen, wir müssen eigentlich zuerst Gesellschaft ändern, bevor wir deren wieder können, Häuser herstellen können. Ich bin dann nachher gekommen, wir haben uns eigentlich nur noch ums Gestalten gekümmert. Darum habe ich dann nach dem Studium gesagt, hören wir auf mit dem Zeug und habe eine Wohnbaugenossenschaft gegründet. Also wirklich eigentlich auch nicht zeichnen. Wie sieht das jetzt aus in der Lehre, wenn da so junge Menschen kommen, die da vielleicht einmal an dieser Klimastreik-Demo gewesen sind, trotzdem wollen die Architektur studieren?
Interessante Frage. Also ich denke, es verändert sich relativ viel, aber ich glaube, es muss sich noch viel mehr verändern. Also in der einen Seite, denke ich, wird jetzt natürlich wesentlich mehr so dieses Thema des Umbaus, der Transformation thematisiert im Entwurf. Andererseits sind natürlich diese ganzen anderen Fächer, also auch so dieses Thema der Konstruktion oder auch die Frage von Ökonomie und von Ökologie und diese ganzen Dinge, die sind ja, die müssen ja wie begleitend diesen Entwurf so unterstützen. Und ich glaube, da können wir noch ganz, ganz viel machen, auch wenn da sich sicherlich vieles bewegt. Aber es ist noch ein weites und vor allen Dingen ein offenes Feld, wohin sich das da bewegen wird. Und was mir einfach auffällt, so in meiner Rolle jetzt als Dozierende, dass der Vorsprung, den ich mal gehabt habe, so sagen wir mal einfach so die Fragen von Konstruktion, ja, wie geht das jetzt, da war eine gewisse Sicherheit da. So, und das ändert sich. Und da kommt man fast in die Rolle, dass man sagt, man lernt wieder zusammen. Also jedenfalls der Vorsprung wird so ein bisschen kleiner. Und das heißt auch, dass das natürlich auch schön wiederum macht den Job spannend. Also es bleibt nicht gleich, aber es ist eine andere Rolle langsam wiederum. Das ist, glaubt, geht allen Kollegen so und Kolleginnen.
Ja, das ist doch recht interessant. Also auch der Vorwurf, die Architekten sich nicht mit den Leuten auseinandersetzen, die das Zeug nachher nutzen, oder? Ich glaube, über solche Konzepte schaffen wir ja dann das auch anders wieder an die Sachen herzugehen. Wenn man merkt, dass solche Konzepte plötzlich generierend können werden für Form. Also dass man eigentlich wieder beim Inhalt startet und sich die Form nachher aus dem heraus entwickelt und nicht bei der Form startet und nachher sagt, die Leute müssen sich dem anpassen. Jetzt möchte ich vielleicht noch ein bisschen trotzdem bei den schönen Sachen, auch noch ein bisschen bei den aufwendigen, vielleicht bei dir, Tina, nochmal. Ihr begleitet ja die Projekte jetzt als Bauherrschaft. Und es gibt ja in der Schweiz, das ist eines von diesen Ländern, wo sehr genau weiss, wie man muss. Also der SIA ist führend weltweit im Normenwerk. Zusammen mit dem TÜV, die Deutschen können das auch noch jemand ähnlich wie mir. Das heisst, es ist vieles, man weiss eigentlich, wie viel muss sein. Man hat sehr einen hohen Qualitätsanspruch. Man hat jetzt vielleicht als institutioneller Anleger auch einen längeren Horizont. Man will eigentlich, dass das Geld sicher angelegt ist. Man will keine Risiken eingehen. Man will die Normen erfüllen. Man will keine Lampen. Und die Art von Bauen hat ja eigentlich immer ein bisschen den Aspekt, man weiss nicht so genau, wie es am Schluss aussieht, ob man die Normen kann erfüllen kann. Und mit diesen Unsicherheiten vielleicht auch, oder? Kann man das noch vermieten in 25 Jahren? Wie geht ihr mit dem um?
Also, ich muss vielleicht vorwegschicken, ich sehe die Risiken nicht so groß, wie sie immer beschrieben werden. Ich denke, Bauen ist an sich ein Risiko. Wir bauen auch in der Schweiz jedes Projekt als einzelnes Werk. Es sind alles immer eigentlich doch wieder Pilotprojekte, ne? Also wir standardisieren da ja sehr wenig. Jeder Architekt überlegt wieder von neuem, wie der Grundriss aussehen könnte oder wie das Detail aussehen könnte. Also insofern Bauen ist an sich mal ein Risiko. Und ich glaube, Schwierigkeiten und Probleme mit Behörden und mit Normen und mit Qualität auf der Baustelle oder auch Qualität der Planung, die haben wir ohne Reuse und die haben wir mit Reuse. Ich glaube schon, dass sich das Verlag, also jetzt gibt es so die Aufmerksamkeit, ui, was Neues und ui, Risiken. Ich glaube eben, das wird ein bisschen überzogen, das Thema. Und ja, wir können keine großen Risiken eingehen, sind wir aber mit dem Kopf bei 118 auch nicht, also hätten wir wirklich nicht können. Wir haben das geplant, also zusammen mit euch. Und das kann man planen. Die Bauteiljagd, also wir haben einen Bauteiljägervertrag abgeschlossen mit Insitu, wahrscheinlich den ersten seiner Art. Und da war festgelegt, es gibt jetzt ein Zeitfenster von, ich glaube, einem Jahr ungefähr, wo so die wesentlichen Bauteile gefunden sein müssen. Das war aber auch nach Bauphasen. Es gibt immer Schlüsselelemente pro Bauphase natürlich, die gefunden werden müssen. Und es gab auch einen Zeitplan. Wenn zu Zeitpunkt X das Teil nicht da ist, dann nehmen wir Neues. Also ich glaube, man darf auch nicht überambitioniert werden. Also die Idee ist eine gute. Der Markt um uns herum ist im Moment noch nicht liquide. Es gibt nicht wirklich so einen liquiden Bauteilmarkt. Das wird sich ändern. da bin ich zuversichtlich. Darauf müssen wir hinarbeiten. Aber es ist eben alles planbar. Und die Sache mit den Normen, da muss ich auch sagen, also man muss da auch nicht, also es gibt gewisse Dinge, die sind natürlich nicht diskutabel, also alles, was Sicherheit oder Brandschutz oder SEA 500 anbelangt, das kann man nicht diskutieren. Vieles andere kann man aber diskutieren und sollte man auch. Also die Normenkommissionen sind ja auch nicht ganz uneigennützig und die halbjährlichen neuen Normen, die da permanent produziert werden und immer wieder neue Regeln festlegen, also finde ich, ist auch ein guter Anlass, das durchaus auch zu hinterfragen und zu überlegen, was man da einhalten möchte und was man nicht einhalten möchte. Alles ist ein Thema auch von sich wirklich mit der Sache beschäftigen. Also es geht halt nicht, wir machen das so wie immer, sondern man muss wirklich überlegen, was tun wir hier? Und vielleicht so ein ganz kleines Beispiel, im Kopfbau 118 haben wir wiederverwendete Fenster drin, die alleine nicht qualitativ nicht gut genug sind. Deswegen haben wir dann jeweils aus zwei ein Kastenfenster gebaut. Und da sind so diese Fensterverstrebungen, die sind so ein bisschen ungleichmäßig dann so voreinander. Und dann war die Frage, müssen wir da jetzt noch mal eine Absturzsicherung machen? Hätte man eigentlich, wenn man das genau nachmisst, und das wird ja in der Regel sehr genau nachgemessen, hätten wir da noch was machen müssen. Aber wir haben dann zugesagt, dass da der Behörde zugesagt, oder das als Auflage drin, dass da halt keine Nutzung mit, also keine kinderreiche Nutzung rein darf in diese Räumlichkeiten. Und das hatten wir sowieso nie vor und damit können wir leben. Also ich denke, einiges kann man betrieblich lösen, einiges kann man mit den Nutzern vereinbaren. Ganz wichtiger Punkt zu dem, was du sagst, ist, ich glaube auch, dass wir Orte schaffen, die sind ganz menschlich und haben ganz viel Geschichte, wenn wir Bauteile wiederverwenden. Und was uns ganz wichtig ist und was auch ein Grundsatz ist bei uns, wir machen sowieso nichts ohne den Nutzer. Also wir haben keine Projekte, die wir erstmal fertig machen und dann suchen wir den Nutzer. Also allenfalls die oberen Geschosse von diesem Kopfbau 118, das sind so Atelierflächen. Aber im Prinzip entwickeln wir Projekte mit dem Nutzer und das gibt dem Projekt eine unglaubliche Sicherheit und eine ganz starke Identifikation des Nutzers mit dem Ort und mit dem Gebäude und ist daher auch eine sehr sichere Investition. Also geringes Leerstandsrisiko, keine Vermarktungskosten.
Darf ich da schnell etwas noch sagen? Ich möchte eigentlich an dieser Stelle noch eine Lanze für Normen brechen. Das kommt vielleicht ein bisschen überraschend von meiner Seite. Aber wir haben es vorher gehört, zum Beispiel energiemäßige oder energetische Ertüchtigung. Ich meine, die Normen haben absolut ihre Berechtigung und auch wenn ich vorher aufgezeigt habe, dass die grauen Emissionen im Neubausektor inzwischen ein grösseres Problem sind wie Betriebsemissionen für den Bestand, stimmt das natürlich hin und vorne nicht. Also die bestehenden Gebäude, die wir haben, die sind für etwa 30% vom schweizerischen CO2-Footprint verantwortlich. Das ist nochmal ganz eine andere Zahl als Bauwirtschaft. Und das heisst, dort haben wir viel den grösseren Hebel und ich finde es sehr wichtig, dass man die beiden Themen nicht anfängt, gegeneinander ausspielen, weil es sind beides riesige Hebel und eben der vom Betrieb ist im Moment noch der grössere Hebel. Er ist vielleicht darum, sehen wir ein bisschen entspannter, weil er technisch handelbar ist. Aber natürlich im Einzelfall gerade eben in so Konfliktsituationen, wie das Beispiel, das du vorher geschildert hast. Und die Konflikte nehmen wir natürlich ernst. Wir sind gerade aktuell dran an einem riesen Projekt, wo wir haben eine Alternative zeigen zum Ersatzneubau von einer riesen Wohnüberbauung aus den 50er Jahren. Und dort geht es genau um den Konflikt. Oder? Das ist vom Sozialen her fast zwingend, dass man sagt, hey, das kann einfach nicht sein, dass man all diesen Menschen keinen Wohnraum oder ihren Wohnraum in der Stadt wegnimmt. Aber gleichzeitig ist es aus meiner Sicht total falsch, dass sozusagen wie als Dispense nehmen, um eben Energie zu sparen an diesen Orten. Ich meine, ein Punkt, wir haben in Luzern Seewassernutzung. Zum Beispiel kann ja sein, dass man halt bei der Energiequelle ansetzt und nicht beim Isolieren vom Haus. Es geht dann schon darum, die Spielräume zu finden natürlich. Aber ich finde es ganz wichtig, schon auch überlegen, ja, zum Teil machen die Normen einfach auch wirklich mega Sinn und sind extrem wichtig. Ja.
Danke für den Input. Ich finde das schön, oder? Also, dass man es ist kompliziert. Es soll kompliziert bleiben. Es ist nie so, dass ein neuer Trend kommt, der alle Probleme von voran löst. Das finde ich sehr gut. Ich möchte aber nochmal dort weiterfahren, wo du aufgehört hast. Tina, bei der Frage von der Identität und dem Charakter. Und das ist ja etwas, wo wir uns als Architekten immer stark damit auseinandersetzen, jetzt beim Bauen auf der grünen Wiese, sage ich jetzt mal, mit dem Ausdruck und dem Charakter von diesen Häusern. Wenn wir sie einfach so bauen, ohne uns damit auseinanderzusetzen, dann sind sie ja sehr homogen, sie sind sehr ungestört jetzt im eigentlichen Sinn. Es sind weisse, neutrale, fast im korbusianischen Sinn. Es sind Volumen im Licht, oder, wo dann erst durch das Einziehen von den Menschen eine Bedeutung bekommen. Und in diesen Projekten, die ich begleite, sind wir ja immer stark damit beschäftigt, wie wir die Identität herbringen. Und das ist ja schön bei diesen Projekten, dass man sieht, sie entwickeln sich eigentlich ein bisschen von selber. Oder man muss dort gar nicht so fest kämpfen. Sondern es gibt so wie eine natürliche Art, wie sich die Identität kann entwickeln kann. Wir sind ja da in einem Haus, das das auch macht, oder? Das ist, hat niemand gedacht, dass man so ein Hallenbad, das, sage ich jetzt mal, vielleicht getropft hat, dann kann als Veranstaltungslokal brauchen. Wir sind da drin und da vielleicht wieder ein bisschen, du bist jetzt einfach die Stadt, oder? Die Stadt ist viele, das ist klar, aber wir haben dich jetzt auf dem Podium. Ist man in Luzern ein bisschen stolz, auch so Sachen zu haben?
Ich würde schon sagen, aber die Frage ist, ob es alle sind. Aber ich glaube, die Mehrheit sicher, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schon, das zeigt jetzt auch wieder hier, man ist zuerst wahrscheinlich sehr relativ unsicher gewesen. Es hat auch am Anfang noch Vorstöße natürlich gegeben, die das auch kritisch hinterfragt haben, was macht man da? Und jetzt ist da irgendwie, ja, was fördert dort die Stadt und tut da wieder irgendwie Geld investieren? Und ich glaube, mittlerweile kann man schon sagen, also es ist auch ein Identitätsort, es ist ein Ort, also wenn ich Leute dort zu Besuch habe, dann ist es das Erste, was man gut zeigen kann. Also das, ich bin stolz drauf, ich habe zwar nichts dazu beitragen, aber auf jeden Fall. Und ich glaube, da hat sich schon etwas da, aber man muss dranbleiben. Man muss auch immer wieder das auch weiterdenken und weiterentwickeln. Also auch so ein Ort wie hier, finde ich, das hat man jetzt vorher auch in der Führung schön gesehen, eben auch der verändert sich, auch der tut sich weiterentwickeln und das finde ich schön. Das ist jetzt nicht einfach so und jetzt bleibt es für die nächsten 50, 100 Jahre so. Ich glaube, das ist die Chance, die wir haben, wenn wir ein bisschen eine andere Herangehensweise an diese Projekte.
Ich würde da gerne nochmal anhängen, weil das ist irgendwie, finde ich, was mir heute wieder so durch den Kopf ging, als ich hier nochmal durchgegangen bin. Das ist so diese Sache, dass wir Bestandsbauten ganz oft so als so eine passive Masse sehen. So steht da irgendwo und dann fertig. Und das ist es eben überhaupt nicht. Das ist eigentlich eher so ein, ja, Gebäude sind eigentlich Ausdruck von Prozessen. Die werden gemacht, die werden hergestellt, die werden gebraucht, die werden umgeformt, transformiert. Da passiert unendlich viel und vielleicht zum Schluss auch wieder abgerissen, was auch immer. Und ich glaube, das ist so das, was diesen Zusammenhang so zwischen den Leuten, die damit arbeiten und die das gebrauchen und die das formen und diese Gebäude, die geformt werden, also diesen Zusammenhang herzustellen, daraus auch wieder neue Geschichten zu formen oder zu knüpfen, ich glaube, das ist einfach auch so ein ganz spannender Aspekt unserer Arbeit. Und ja, also dass das, ich manchmal habe ich so den Eindruck, dieses Ressourcenthema, da stürzen wir uns manchmal auch so sehr stark so auf das Materielle und dem so ein bisschen auch wieder so Offenheit zu geben, zu sagen, okay, was ist eigentlich alles Ressource, beziehungsweise was kann ich darunter so verstehen, das finde ich eben noch relativ wichtig in der Diskussion.
Und ich finde das auch, also das, dem kann ich nur beipflichten, also die ganze Frage vom Erhalt von Gebäuden. Ich meine, das ist ja wirklich eben etwas, wo man als erstes muss ja mal prüfen. Und in den letzten Jahren ist es halt eher die Frage, ist etwas schützenswert oder erhaltenswert? Also aus einer denkmalpflegerischen, eben so auch bewahrenden Sicht aus. Und ich glaube, das hat auch zu sehr vielen Irritationen geführt, weil dann ist es eben etwas Stars. Und wir wollen ja, also ein Raum ist ja dann gut, wenn er genutzt wird und wenn er gern genutzt wird und wenn er auch langlebig ist und auch vielleicht flexibel und sich kann transformieren. Und ich glaube, das wäre schön, wenn wir auch dort alle ein bisschen in ein bisschen flexibleres Denken kommen und nicht so starr. Es geht ums Gebäude, das wir erhalten müssen. Vielleicht gibt es zum Teil ja auch den Freiraum, den wir erhalten müssen, weil der auch einen hohen Wert hat und so weiter. Also.
Mit einem interessanten Input. Ich habe mir gerade durch den Kopf gegangen, kürzlich eine Baukommissionssitzung von einem Haus, das schon lange fertig sein müsste. Man kämpft noch mit der Schlussrechnung, aber es ist jetzt dann eigentlich bald so weit. Aber die Frage war, wann ist denn das endlich fertig? Und dort habe ich auch gesagt, nein, es fängt jetzt ja eigentlich erst an. Aber natürlich hat das etwas, sind das Projekte, die viel mit den Leuten zu tun haben, oder? Also wir haben auch im Nachtessen diskutiert, irgendwie etwa 80% der Häuser werden nicht gebaut, um Leuten eine Wohnung zur Verfügung zu stellen oder ein Kulturlokal, sondern sie werden gebaut, um Geld zu verdienen. Das heisst, es ist ganz wichtig, dass es irgendwann einmal fertig ist und dass man dann eigentlich die 35 Jahre bis zur letzten Küchenbadsanierung keine Lampen mehr hat. Aber wenn die Leute, die es brauchen, drin wohnen und eine Stimme haben, dann wird das natürlich möglich. Und jetzt, wo wir bei der Stimme sind, wir haben nicht mehr so lange Zeit, ist der Moment, wo ich gerne auftun für das Publikum. Wir machen bis um 9:30 Uhr, das halten wir ein. Wir haben aber noch ein paar Minuten und wenn es dann ein bisschen länger geht, geht es ein bisschen länger. Ich glaube, es gibt ein Handmikrofon. Ja. Gibt es Kommentare, Input, Fragen aus dem Publikum? Ich sehe dort etwas. Wir sehen euch ganz schlecht, darum schauen wir so komisch.
Ich bin hier auch blendet, darum muss ich immer hier
anschauen. Philipp Bernou von Luzern.
Vielleicht Masken abnehmen?
Ja, gerne. Geht einfacher, ja. Im Moment sind wir ja gerade im Prozess in Luzern, dass wir eine neue Bau- und Zonenordnung entwickelt oder die weiterentwickeln muss. Und im Moment läuft da gerade Bürgerbeteiligung, also man kann sich da glaube noch 3 Tage oder so einbringen. Und ich habe dort effektiv mal reingeschaut, also als Nicht-Architekt, aber es hat mich halt interessiert. Und was ein bisschen auffällt, ist, dass viele Aspekte von so einer Bau- und Zonenordnung eigentlich immer wieder auf Neubauten ausgerichtet sind. Also es gibt irgendwelche Anreize, sagen wir mal sanfte Natur, dass man vielleicht irgendwie 3 Meter in den Boden graben darf und davor nur 1,5 Meter angerechnet werden, um ein Beispiel zu nennen. Ich will aber nicht allzu technisch werden. Aber das sind alles Anreize, die eigentlich geschaffen werden, dass man halt vielleicht sogar, wenn man irgendwie als Bauherr denkt, ja, man will etwas weiter nutzen oder umnutzen, dass man nachher am Schluss dann vielleicht dort steht und denkt, ja, jetzt müssen wir, um nicht ganz blöd zu sein, eigentlich doch irgendwie abreißen. Und das vermisse ich ein bisschen. Und ich glaube, dort müssen wir, also eben, jetzt haben wir über die Normen geredet, aber ich glaube auch, die Gesetzgebung müsste dort wohl einen Schritt machen und es attraktiver machen, um einen Altbau weiter zu nutzen.
Also eine ganz schwierige Frage, die ganze Bau- und Zonenordnungsfrage, so die ganzen raumplanerischen Instrumente, das könnte man noch eine ganz andere Podiumsdiskussion zu dem führen, weil ich glaube auch dort müsste sich ja etwas transformieren. Dort ist auch das Spannungsfeld zwischen wir brauchen Planungssicherheit, der Nachbar muss wissen, was hier gebaut werden kann und so weiter. Also es ist ja auch, das ist alles ja auch entstanden, aufgrund von Bedürfnissen, von auch politischen Vorstössen, von Interessen, die wir als öffentliche Hand haben und die wir auch schützen müssen. Also es sind gewisse Sachen auch dort drin festgehalten, wo es auch darum geht, die öffentlichen Interessen zu schützen. Und klar ist eine Bau- und Zonenordnung vor allem ausgerichtet darauf, was überhaupt möglich ist. Das ist einfach der Grundgedanke davon. Oder? Wir definieren dort drin, welche Nutzung und welche Dichte ist wo möglich. Und die Frage ist das richtige Instrument, um die Frage vom Umgang mit dem Bestand zu lösen? Das weiß ich nicht, das habe ich mir noch nie so überlegt. Die Frage ist, ja, müssen wir das transformieren oder geht es auch mit dem, außerhalb von dem, dass man das wirklich einfach eben die Sensibilisierung anbekommt? Und ich glaube, da gibt es auch total weiche Faktoren. Auch schon allein, eben, wie sind Jurys zusammengesetzt? Wer ist da drin? Was für Sensibilisierung gibt es? Eben in der Bildung, in der Ausbildung. Wie wird es dort, oder irgendwie Stadtbaukommissionen, wie sind die zusammengesetzt und so weiter. Also ich glaube, die Gesetzesebene, ja, kann man, aber dann ist wieder die Frage, wie viel tun wir denn dort wieder festhalten und wieder festschreiben und gewisse Sachen sind gut, ja, aber man will ja auch flexibel bleiben, man will lernbereit bleiben. Also ich habe die Antwort nicht.
Weitere Bemerkungen? Sonst machen wir einfach mal weiter und dann kommen wir dann nachher. Ist noch etwas gekommen? Sehr gut, danke.
Hallo zusammen, Sebastian, Fortmann auf Luzern. Wir haben heute oben gehört, dass also Häuser, die schon im Betrieb sind, ältere Gebäude, relativ viel dazu beitragen zu unserem CO2-Ausstoß. Und ich arbeite auch im Architekturbüro. Wir sind im Moment diverse Fassaden gerade am Sanieren, Heizungen am Sanieren. Und da stellt sich für mich auch die Frage, wenn wir jetzt diese Ziele einhalten wollen, ob es vielleicht nicht auch eine Gesetzgebung geben sollte, dass bestehende Gebäude, die halt nur 10 cm Isolation haben, dass die müssen aufdoppelt werden, dass neue Fenster reinkommen, dass Erdölheizungen und Elektroheizungen zwar nicht mehr in Neubauten kommen dürfen, aber dass auch die noch ausgemustert werden und mit Erdsondenheizungen, also ja, Wärmepumpen ersetzt werden. Würde das nicht helfen, wenn man da ein bisschen von der Gesetzgebung her ein bisschen schneller vorwärts machen und sagen, ja, bis 2030 müssen die bestehenden Gebäude alle saniert werden? Oder bis 2040, oder ich weiß es ja nicht, aber ich habe das Gefühl, im Moment ist es immer noch so ein bisschen der Eigentümer selber überlassen. Rendiert das Haus noch? Muss ich etwas daran machen? Ja, nein, ich muss nichts daran machen, also lassen wir es jetzt mal noch. Statt dass die Eigentümer dann sagen, ja, hey, wir sanieren die Fassade, sanieren, wir tun eine neue Heizung rein. Müsste man wieder nicht auch noch ein bisschen vorschreiben, was machen?
Also ich glaube, es wäre kontraproduktiv und auch sehr einschränkend, wenn man das allzu genau definieren würde, im Sinne von bis 2030 muss jede Fassade mindestens 20 cm dick isoliert sein. Aber ich glaube, es gibt einen viel offeneren und gleichzeitig sehr wirkungsvollen Ansatz. Über politisch umsetzbar ist noch eine ganz andere Frage. Aber wir können eigentlich recht genau ausrechnen, was für ein CO2-Budget uns noch zur Verfügung steht. Und wenn man kann das auch abrechnen, zum Beispiel auf die Bauwirtschaft, man kann das abrechnen auf die HauseigentümerInnen, man kann das abrechnen auf welchen Bereich immer das man will. Und aus meiner Sicht müsste eigentlich das zusätzlich verankert sein. Wenn man sich ernsthaft auf das Klimaziel verpflichten will, kann man eigentlich ziemlich genau festlegen, welche Zahlen das rechtlich bindend müssen sein. Und dann ist jeder Eigentümerin selber überlassen, wie sie oder er an den Punkt kommen will. Ob man die Heizung ersetzt, ob man eine Dämmung aufmotzt, ob man das Haus verkauft. Aus meiner Sicht müsste so etwas tatsächlich gesetzlich festgeschrieben werden.
Aber ich glaube, ganz wichtig, was du sagst, das Ziel muss festgeschrieben werden, aber nicht das Wie. Weil das Wie, das sehen wir ja, das verändert sich so schnell. Wir müssen ja auch noch gescheiter werden. Vielleicht gibt es plötzlich noch andere Ansätze. Und wenn wir wieder sagen, wie, dann ist es wieder zu stark. Und dann machen wir vielleicht etwas, wo wir in 2 oder in 10 Jahren denken, ey nein, also was hat man sich denn da überlegt? Oder das hat ja die und die negativen Konsequenzen. Also da ums Ziel, CO2-Steuer, was auch immer.
Ja, bin ich ganz dabei. Man darf nicht ganz vergessen, dass es in unserem Land immer politische Prozesse, das umzusetzen. Wir haben die Schlappe vom CO2-Gesetz alle miterlebt. Der Kanton Zürich hat es jetzt wenigstens geschafft, das Energiegesetz zu verabschieden. Wir haben also alle ein bisschen zittert, ob das geht. Und es ist gegangen, oder? Also, es werden in Zukunft keine fossile Heizungen mehr verbaut werden. Und es gibt Ausstiegsszenarien für die, die schon haben, oder? Also, dass man das abfedern kann. Aber ja, also beim CO2-Gesetz haben wir es nicht geschafft. Die Leute haben Angst gehabt, dass sie etwas verlieren. Mit dem Wohlstand, dass sie sich einschränken müssen, oder? Und das wissen wir, wo die Thematik liegt. Genau. Gibt es noch? Ich sehe keine Wortmeldungen mehr, es ist auch 9:30. Ich würde zur Schlussrunde ansetzen. Ich gehe einfach rundum. Jetzt rückblickend, Tina. Auf den heutigen Abend gibt es.
Was mir einfällt.
Ja.
Also, ich denke, es ist wahrscheinlich allen schon vor diesem Abend klar gewesen, aber einmal mehr klar, das ist ja nicht eine Frage von, passt uns dieser Weg oder, also das Ziel ist auch in dem Fall klar, oder? Also wir müssen was ändern und zwar jetzt. Und ja, Gesetze und Politik und weniger Normendruck und so weiter, aber wir sind ja selber, also ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass jeder Einzelne sich bei dem, was er tut, ob er baut oder plant oder einkaufen geht, sich klar macht, wie wahnsinnig dringend wir unser Handeln verändern müssen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten und da geht es auch nicht nur um, also da geht es auch um soziale Nachhaltigkeit. Also es geht, der Nachhaltigkeitsbegriff ist ein sehr breiter, aber ich denke, das CO2-Emissionsreduktionsziel, das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Und ich finde, wir müssen alles dafür tun, dass wir die Hebel ansetzen, die jetzt wirklich wirksam sind. Also Wiederverwendung von Bauteilen ist da auf jeden Fall im Moment der wirksamste Hebel bei der Erstellung von Gebäuden. Und wenn man am Ende es vielleicht nur schafft, 5 Fenster zu verwenden, dann hat man aber die immerhin verwendet. Also dann hat man das, den Hebel hat man angesetzt. Und dafür plädiere ich, dass man das jedem Projekt diese Chance gibt und sich dieser Verpflichtung bewusst ist.
Ja, grundsätzlich kann ich mich dem natürlich nur anschließen mit einer Verschärfung, sage ich mal. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo wir uns auf die Schulter klopfen dafür, dass wir 5 Fenster wieder verwendet haben. Es geht nicht darum, dass wir sagen, zuerst müssen Chinesen. Es ist auch nicht so, dass zuerst die Afrikaner sich weniger fortpflanzen sollen, sondern wir alle sind genau jetzt in der Verantwortung, das anzupacken. Und in der Verantwortung heisst es eben nicht nur, das machen, was innerhalb unserer Schmerzgrenzen möglich ist, eben 5 Fenster wieder zu verwenden, sondern es ist einfach viel grundlegender und ich befürchte fast, die Menschheit ist wie psychologisch nicht ganz fähig, sich die Dimension von unserem Problem wirklich vor Augen zu führen. Und ich glaube, wenn man das wirklich macht, soweit uns das möglich ist, wird man sehr schnell merken, dass das, ich habe es selber gesehen, mit 40%, sorry, 60% CO2 reduziert. Das ist ja nett, aber wenn man über die Budgets redet, die wir zur Verfügung haben heute, dann ist es gerade so knapp das, wo man auf dem Absenkpfad heute mit jedem Gebäude etwas sollte sein. Also mit anderen Worten, wir sind total im Schilf und ich glaube, das müssen wir uns bewusst sein und das sofort all zusammen ändern, und zwar jeden Tag.
Mich beschäftigt einfach noch ein Punkt und der habe ich eine Frage an dich nochmal, Andreas. Und zwar hast du eben diese verschiedenen Projekte gezeigt und ich habe dann einfach so gedacht, ändert sich auch das Arbeiten auf der Baustelle wieder? Also das ist so ein bisschen das, was ich jetzt auch noch relativ spannend fand an dem, was du da gerade gezeigt hast, weil dieses Thema, wir zeichnen Pläne bis ins letzte Detail, machen alles fix fertig, schieben das auf die Baustelle, da wird dann das genauso umgesetzt, wie wir es gezeichnet haben. Also das ist ja so der Weg, so eine Einbahnstraße. So, man zeichnet und da wird ausgeführt. Und ist das jetzt wieder ein Ort des Dialogs oder ist das jetzt zu romantisch gesehen? Also das habe ich mich dann so gefragt, was heißt das eigentlich?
Schön, dass ich noch mit etwas Positiverem nochmal zu Wort komme. Ja, die Baustelle verändert sich natürlich sehr. Und jetzt bei dem Gebäude von der SBB, das ich zeige, habe ich selber Projekt und Bauleitung gemacht. Und das war eine totale Wohlfühlbaustelle gewesen. Man hat ein extrem gutes Klima auf der Baustelle. Es gibt so eine extreme Sorgfalt und Ruhe und Wertschätzung drin. Es wird alles viel feiner. Gleichzeitig, nein, wir zeichnen natürlich keine Türen dort, wenn die Türen fertig im Raum 2 Stück unten dran liegt, oder? Ja. Und das gibt aber auch da so eine Entspannung drin. Es gibt keine Diskussionen darüber, ob jetzt das Rändchen da korrekt ausgeführt ist. Ja. Es ist gegeben oder im Boot sein. Also, plus natürlich ist das eine lokale Wertschöpfung. Es gibt eine Verschiebung. Vielleicht bauen wir zwar chinesische Türen, aber die haben nicht wir importiert, sondern die ist vor 15 Jahren schon importiert worden.
Also das war das, was ich so jetzt aus dieser Diskussion so mitgenommen habe. Dieses Thema, auch so der haben wir eben schon beim Essen darüber gesprochen, diese Frage von Wertschätzung, also auch was ist einem wie viel wert. Die Arbeit wird wahrscheinlich wieder eine andere Wertschätzung erfahren, weil es auch, oder auch die Frage von Provisorien und die Frage von Patina, das sind ja alles die Dinge, die du in am Anfang gezeigt hast. Und das finde ich sehr, sehr wohltuend, dass sich da auch wieder was ändern wird. Wahrscheinlich oder sogar notgedrungen. Ja.
Ja, ich glaube, ich knüpfe eher wieder an das, was ihr gesagt habt. Also die Verantwortung. Also es ist jetzt viel heute gesagt worden, von wegen Behörden, die Stadt müsste, Politik müsste. Und wer ist Politik, das sind wir alle. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige, nicht einfach auf andere zeigen, die machen es nicht gut, sondern das finde ich einfach schön jetzt an euch allen, da kann ich jetzt weniger gerade beitragen, aber so der Mut und einfach vorwärts gehen und Sachen zeigen, wo gehen und dass wir das alle versuchen in dem Bereich, wo wir tätig sind. Und ja, und da finde ich auch, alle Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer haben da eine Verantwortung und die kann man nicht immer einfach dem Staat abschieben. Also das ist etwas, was mich einfach immer wieder recht emotional werden lässt. So.
Wir haben beides gehabt, das Hoffnungslose und aber auch das Zuversichtliche. Ich möchte beim Zuversichtlichen bringen. Also ich finde, das ist ein Abend, der gezeigt hat, dass es Möglichkeiten gibt, mit diesen Fragen umzugehen. Dass es auch kreative, schöne Möglichkeiten gibt, mit diesen Fragen umzugehen. Mir bleibt eigentlich nichts als abzuschliessen, selber etwas machen. Fliegt weniger, Okay. Essen weniger Fleisch und reissen die Häuser erst ab, wenn sie geprüft haben, dass sie wirklich nicht mehr brauchen können.
Und brauchen wenig Wohnfläche.
Genau. Ich möchte danken euch, dass ihr gekommen seid. Ich möchte danken an Philipp Weizenegger und dem Neubau-Team, dass diese Reihe möglich ist. Er ist da oben. Ich möchte danken an Martin Wies vom Wohnwerk, dem Geschäftsführer, der viel beigetragen hat, dass die Veranstaltungsreihe stattfindet. Und wir sehen uns wieder am 2. Februar da zum Thema «Die unfertige Stadt, Stadtplanung der Zukunft». Ich wünsche euch einen schönen Abend. Die Bar ist noch offen. Nutzt das, um euch austauschen. Danke vielmals. Tschüss.